Ich glaube aber, dass es eine Sache gibt, die, wenn wir sie wirklich ernst nehmen, sie wirklich uns auf die Fahne schreiben und sagen, wenn ich nicht alles in der Bibel verstehe und schaffen kann und ich Sachen auswählen muss, dann sollten wir diese Sache wählen. Und das ist, die Liebe Gottes auszuleben und zu manifestieren in dieser Welt. Alle hohen Gedanken, Theologien, alles Mögliche, was wir uns da denken können, fällt in sich zusammen, das sagt die Bibel an mehreren Stellen, fällt in sich zusammen, wenn wir nicht priorisieren, dass es die Liebe Gottes ist, die am Ende den Menschen rettet. Dass es die Liebe Gottes ist, die am Ende das Ziel ist, in dem wir eintauchen dürfen, in dem wir leben werden in Ewigkeit. Und da ist der Philipperbrief sehr bezeichnend. Und wir werden heute die ersten Verse uns anschauen, wie Paulus über diesen Aufruf spricht, in der Liebe Christi zuzunehmen. Wir lesen die ersten Einstiegsverse, Verse 1 und 2. Ich brauche meinen Klicker. Den hat wohl jemand von meinen Kindern weggenommen. Na gut. Taucht irgendwo wahrscheinlich dann auf. Die ersten Verse. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein sehr typischer Gruß in den paulinischen Briefen. Wir haben in der Antike ganz typische Aufbauarten auch von Briefen. Also die haben nicht die Briefe einfach irgendwie runtergeschrieben, wie sie es gerade dachten, sondern auch da gab es schon bestimmte Formen, wie man Briefe schreibt. Ganz üblich war zunächst einmal dieses Grußwort und dann ein Proömium zu schreiben. Ja, das ist dann so ein Loblied nochmal, wo man so ein bisschen die Stimmung des Lesers erhält und ein bisschen aufheitert, bevor dann die schwierigen Dinge kommen. Die bringt Paulus sehr gerne in seinen Briefen. Aber davor möchte er erstmal so ein bisschen Uplifting betreiben. Also hier ein ganz typisches Grußwort. Und vielleicht ist es interessant, sich anzuschauen, was ist denn der Kontext, in dem Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt. Und da habe ich drei Punkte rausgeschrieben, die interessant sein könnten, einfach zur Information. Der erste Punkt ist der wichtigste. Paulus schreibt diesen Brief aus einer Gefangenschaft heraus. Das wird für den Verlauf des Briefes sehr, sehr wichtig zu verstehen. Dass Paulus hier nicht in einer privilegierten Situation sitzt und irgendwie zu Hause sein Weinchen schlürft und währenddessen so ein bisschen seine Briefe rausschickt, sondern Paulus ist in Gefangenschaft, man weiß nicht ganz genau wo, die wahrscheinlichsten Orte sind Rom oder Ephesus und Paulus ist in Gefangenschaft für seinen Glauben. Wir lesen das in der Apostelgeschichte schon, dass Paulus dann im Laufe seines Dienstes ein bisschen aneckt, bei verschiedenen Gruppierungen, bei den Juden und dann auch bei den Römern. Und er wird irgendwann ins Gefängnis gesteckt. Wir wissen nicht ganz genau, was mit Paulus am Ende geschehen ist. Eine wahrscheinliche Auslegung ist, dass er im Gefängnis gestorben ist. Vielleicht wurde er auch hingerichtet. Da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Aber wir wissen, dass er auf jeden Fall gerade am Ende seines Lebens einige Zeit im Gefängnis verbracht hat. Und auch dieser Brief wurde aus Gefangenschaft heraus geschrieben. Wir sehen, dass Philippi für ihn eine Gemeinde ist, die einen unglaublich hohen Stellenwert hat. Es liegt unter anderem daran, dass Paulus den meisten Gemeinden verboten hatte, ihn finanziell zu unterstützen. Paulus hat sich sehr stolz darauf berufen, zu sagen, ich arbeite selber für mein Geld. Aber er erlaubte einigen wenigen Gruppierungen, seinen Dienst tatsächlich zu unterstützen und zu ermöglichen. Und Philippi war eine Gemeinde. Also finde ich total interessant, das Mindset, sich das mal bewusst zu machen. Also quasi die Erlaubnis, ja, ihn unterstützen zu dürfen, zeigt die Zuneigung zu dieser Gemeinde und empfand die Gemeinde auch als Zuneigung. Finde ich total tolle Haltung erstmal. Ne? Ganz konträr zu dem, was wir denken würden. Irgendwie, ja, wir würden eher sagen, ja, die schlachtet er aus, weil die haben ihn nicht so gut behandelt. Ja? Von denen verlangt er Geld für seinen Dienst. Und die anderen, die dürfen gratis alles bekommen. Das ist genau andersrum. Ja? Es ist eine wahnsinnige Herzenshaltung, die hier von Paulus ausgeht. Und die auch im ganzen Brief deutlich wird, wie sehr ihm die Gemeinde Philippi am Herzen liegt. Wir werden auch gleich mehr davon lesen. Der Philipperbrief ist deswegen interessant, weil er ein sehr persönlicher Brief ist. Das ist der dritte Punkt, der sehr interessant ist. Es gibt sehr dogmatische Briefe von Paulus, wo nicht viel über ihn selbst und seine Gefühle klar wird. Der Römerbrief zum Beispiel ist sehr dogmatisch, nicht so viel persönlich. Dieser Brief ist sehr persönlich. Und wir kriegen hier ein bisschen auch mit vom Menschen Paulus, wie er den Glauben sieht und welche Gefühlslage er auch hat, wenn er diese Briefe an die Kirchen schreibt. Und so starten wir mal in den ersten Textabschnitt, Verse 3 bis 6. Ich danke meinem Gott so oft ich euer gedenke, alle Zeit, in jedem Gebet für euch alle, indem ich das Gebet mit Freuden tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tage an bis jetzt und weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Diese Verse sind ein sehr interessanter Einstieg. Die Einstiege der paulinischen Briefe sind nicht immer so. Also wenn ihr euch mal zum Beispiel den Korintherbrief anschaut, wie Paulus da reinsteigt zu den Korinthern, dann sehen wir schon, ja, an manche Gemeinden hatte er eine gewisse kritische Haltung schon grundsätzlich. Also er grüßt auch die Gemeinde in Korinth. Aber da startet er in Vers 10 gleich mal mit, ich ermahne euch. Ja, also es gibt Gemeinden, wo Paulus eine sehr starke erzieherische Haltung hatte und sagte, also ich bin nicht so zufrieden, ich habe euch trotzdem lieb, deswegen die ersten 10 Verse waren dann trotzdem Gruß und Segen. Ja, also so, ich bin nicht gegen euch, aber ich muss euch ermahnen. Hier sehen wir eine andere Haltung. Und diese Haltung, das dürft ihr auf der nächsten Folie sehen, habe ich mal angezeigt in einem Fettdruck, ist ein unglaublich starker Ausdruck eines Superlatives. Und wir müssen verstehen, wir hatten damals natürlich keinen Caps Lock oder sowas, also Großbuchstaben hinschreiben und irgendwie unterstreichen oder so, das hat man nicht gemacht. Sondern wenn man etwas betonen wollte in der Antike, das hat auch Jesus übrigens so gemacht, dann sagt man es einfach mehrfach. Also ihr kennt das von Jesus vielleicht, bei einem der wichtigsten Sätze, den Jesus gesagt hat, nämlich die Feindesliebe, sagt er nicht, liebt eure Feinde, Punkt. Sondern was sagt Jesus? Liebt eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen, tut Gutes denen, die euch hassen und so weiter. Also er wiederholt dasselbe Prinzip wieder und wieder, um klarzumachen, Leute, falls ihr im ersten Satz nicht zugehört habt, zweiter, dritter, vierter, das ist wirklich wichtig jetzt, was ich sage. Und so macht Paulus das hier auch. Das heißt, er betont, so oft ich euer gedenke, alle Zeit in jedem Gebet für euch alle. Das ist ein ziemlicher Superlativ, ne? Also er sagt nicht, manchmal am Mittwoch denke ich an manche von euch und manchmal freue ich mich auch dabei. Sondern er sagt, immer in meinen Gebeten bete ich für euch. Man könnte sagen, das ist relativ banal. Ja, gut, schön, dass der Paulus das so macht. Aber was ich heute schon zeigen möchte von den ersten Versen an ist, dass Paulus bereits in seinen ersten Worten das Wesen der Liebe Gottes darlegt, indem wie er zu den Philippern spricht. Und das ist der erste Punkt, den ich hier machen möchte. Das hier ist kein Zurückhalten. Paulus verwendet keine höflichen und differenzierten Worte, sondern er geht in die Vollen. Er sagt, er schüttet sein Herz aus und sagt, ich habe euch so sehr in meinem Herzen, dass ich euch unbedingt mitteilen möchte, ich denke an euch alle Zeit. Jeder, der schon mal verliebt war, weiß, wenn man diese Glücksgefühle hat, dann macht man extreme Sachen, ja, dann geht man in die Vollen, dann geht man Risiken ein, dann geht man über seine Grenzen drüber. Irgendwann nimmt das dann leider manchmal so ein bisschen ab. Ja. Dafür werden andere Dinge reifer, also ist auch ein guter Ausgleich, der da geschieht, nach dem Verliebtsein. Aber da merken wir, das Wesen der Liebe, wenn sie frisch ist, wenn sie neu ist, bringt das irgendwie mit sich zu sagen, ich denke gar nicht mehr an meine Grenzen. Ich denke vielleicht auch nicht an das, was andere denken. Ich denke nicht daran, ja, das muss man irgendwie im Verhältnis halten, sondern da ist eine Kraft dahinter. Das zeigt sich bei Verliebten und hoffentlich auch bei Leuten, die schon länger verheiratet sind. Ja. Liebe ist eine Kraft. Und ich glaube, wenn wir als Christen nicht an diese Radikalität der Liebe Gottes glauben, werden wir keinen Unterschied machen in dieser Welt. Das meiste, was in der Bibel drin steht, ist nicht neu. Die meisten Dinge, die Jesus gesagt hat, sind nicht neu. Die goldene Regel zum Beispiel, ja, die ist nicht neu. Die gab es schon vor Jesus. Die alten Griechen hatten das schon aufgeschrieben. Andere Kulturen hatten das schon aufgeschrieben. Das hat Jesus nicht erfunden. Nicht mal der Satz, dass man seinen Nächsten lieben soll, ist neu. Auch die Nächstenliebe ist kein neues Konzept bei Jesus. Und diese Frage habe ich auch gestern Abend behandelt. Was ist denn das Einzigartige dann an der Bibel und an dem, was die Bibel über das Miteinander lehrt? Weil die meisten Dinge, 95%, findest du in anderen Religionen und Kulturen auch. Und die eine Sache, die ich schon vorher angesprochen habe, ist die Radikalität der Feindesliebe. Das heißt, eine Liebe, die ins Extremste geht, sogar für den Menschen, von dem wir sagen würden, er hat sie nicht verdient. Das Radikale am Evangelium ist, es ist nicht nur eine Botschaft der Liebe, es ist eine Botschaft der Liebe, die alles gibt, die nichts zurückhält, die nichts differenziert. Und die Bibel differenziert manche Dinge und stellt manche Dinge in ein Verhältnis, aber in Bezug auf die Liebe tut Jesus das nie. Ihr findet keinen Vers, wo Jesus sagt, Liebe, aber. Da müssen wir schon so Zugeständnisse machen und da müssen wir differenzieren. Wenn es um die Liebe geht, besonders die Agape-Liebe Gottes, was ein sehr interessanter Begriff ist. Agape ist der Hauptbegriff, den die Bibel verwendet für die Liebe Gottes. Und der war in der griechischen Kultur nicht verbreitet. Den hat man eigentlich nie benutzt. Paulus prägt diesen Brief und auch die neutestamentlichen Schreiber, die die Worte Jesu aufgeschrieben haben, prägen diesen Begriff eigentlich zum ersten Mal. Und man kannte schon ein Wort für Liebe vorher, das am meisten verwendet wurde. Das war nämlich Philio. Und das war eine Liebe, die auch schon sehr innig ist, eine freundschaftliche Liebe, auch eine Liebe, die bereit ist zu sterben sogar. Aber das Interessante ist, dass Jesus über die Agape-Liebe sagt, für seine Freunde etwas Gutes tun, das kann jeder. Also dieses Philio, ja, diese Sympathieliebe, das schafft jeder. Sorge, die elterliche Liebe, das schafft jeder. Jede Kultur hat Eltern und Kinder und es gibt eigentlich kaum eine Kultur, wo die Kinder, wo die Eltern ihre Kinder hassen. Und Eros, das wird in der Bibel kaum genannt, aber auch eine natürlich sehr verbreitete Form der Liebe, eine erotische Liebe. Das Besondere an der Agape-Liebe ist dann, dass Jesus sagt, die Agape-Liebe geht über das, was Philio schafft, hinaus und sagt, ich löse mich von der Frage, was kann der andere mir Gutes tun? Ich löse mich von einer Kategorisierung der Menschen, von die haben eine bestimmte Form der Liebe verdient und die haben ein bisschen weniger verdient und mit denen will ich nichts zu tun haben, sondern was Jesus leibhaftig demonstriert ist, er geht zu allen Menschen mit derselben Intensität. Wenn wir lesen, dass Jesus Kranke geheilt hat, dann wird da keine Krankenakte aufgemacht und differenziert. Ja, die hat er besonders schnell geheilt und die mussten sich hinten anstellen. Sondern es wird beschrieben, gerade auch in der Geschichte von dem Gelähmten, der durchs Dach kommt. Der zu Jesus kam, den hat er nicht weggestoßen. Wer auch immer zu Jesus kommt, den hat er angenommen und den hat er geliebt. Und am Kreuz von Jesus sehen wir diese Radikalität der Liebe, indem er seine Feinde ansieht, die ihn gepeitscht und geschlagen und verspottet und angespuckt haben ins Gesicht. Und er sieht diese Menschen, wie sie nicht mitleidig zu ihm aufblicken, sondern spottend und auslachend. Und er richtet seinen Blick in den Himmel und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn das keine radikale Liebe ist, dann zeigt mir eine Geschichte, die radikaler ist. Und das ist der erste Punkt, den ich machen möchte. Paulus versucht hier schon auszudrücken, diese Liebe, die ich für euch habe, die gibt alles. Das ist die Art von Liebe, die wir als Christen annehmen und verfolgen müssen. Und wir dürfen, meiner Ansicht nach, nicht tiefer stapeln. Wenn wir stolz darauf sind, dass wir sagen, ja, also, ich bin schon nett zu den Arbeitskollegen, die zu mir nett sind, da repräsentiere ich ja Jesus. Nein, du repräsentierst Jesus, wenn du zu denen gehst, die ausgestoßen sind. Du repräsentierst Jesus, wenn du dich um die kümmerst, um die sich kein anderer kümmert. Du repräsentierst Jesus, wenn du denen gute Worte sagst, die dich beleidigt haben. Dann repräsentierst du Jesus. Alles andere repräsentiert eine Liebe, die jeder Mensch schon kennt. Wenn wir uns diesen Abschnitt nochmal anschauen, die Verse 3 bis 6, dann gibt es einen weiteren Aspekt, den ich hier zeigen möchte. Ich habe schon vorher gesagt, an den Korinthern, da startet er mit einer Ermahnung, trotzdem in Liebe, aber er muss ermahnen. Hier sehen wir, dass er dankt und zwar mit Freuden. Liebe ist ja so ein Begriff. Also ich habe jetzt eben schon versucht, das so ein bisschen zu definieren. Aber Liebe beansprucht ja fast jeder für sich. Also jemand, der seine Ehe bricht und fremd geht, der sagt ja auch, ja, das war echte Liebe. Es war nun mal echte Liebe. Ja. Ich konnte nichts tun. Es gibt Gruppierungen, die auf der Straße stehen, im Namen Gottes und im Namen des Evangeliums und Menschen beschimpfen und anschreien und sie sagen, das mache ich, weil ich dich liebe. Also Liebe kann ein dehnbarer Begriff sein. Das ist das Gefährliche und das Schwierige. Wir können die Liebe als Rechtfertigung nehmen für alle möglichen Dinge. Und das Gute an der Bibel ist, dass sie nicht einfach nur uns diesen Begriff hinschmeißt, Liebe, und wir dürfen den füllen, sondern die Bibel manifestiert die Liebe in der Handlung von Jesus und sie beschreibt die Liebe im Wesen Gottes. Und ein Aspekt, den ich hier sehe, ist der folgende. Liebe ist zunächst einmal etwas zutiefst Positives. Wer sagt, er liebt jemanden, aber hat keine guten Worte zu finden? Was ist das für eine Liebe? Wer sagt, er liebt, und das sagt die Bibel an mehreren Stellen, und hilft aber nicht praktisch? Was ist das für eine Liebe? Die Bibel sagt sogar, wenn du behauptest, du liebst Gott, aber du hasst deinen Mitmenschen, bist du ein Lügner. Also die Bibel gibt dir keinen großen Spielraum zu sagen, ja, aber ich liebe ja. Das ist eine postmoderne Krankheit, die wir haben, dass jeder Mensch im Prinzip sich selbst für gut hält, seine eigenen Motivationen für gut empfindet und sagt, und deswegen ist auch das, was ich tue, richtig. Paulus, wenn wir nochmal den Vers zurückgehen, nochmal eine Folie zurück bitte. Paulus spricht nicht nur positiv und sagt, ich danke mit Freuden, sondern er vermittelt Hoffnung. Er sagt, ich bin davon überzeugt, dass der, der ein gutes Werk angefangen hat in euch, es auch vollenden wird. Liebe erbaut. Liebe richtet auf. Liebe muss auch ermahnen. Deswegen schreibt Paulus ja auch von Ermahnung. Aber das Grundwesen der Liebe, auch in der Ermahnung, ist das Ziel einer Auferbauung. Wenn du dich fühlst als ein Prophet oder jemand, der halt sagt, ja, aber jemand muss ja die blinden Flecken ansprechen, das ist okay. Aber erbaust du den anderen oder benutzt du ihn als einen Sockel, damit du höher stehst? Und das ist ein großer Unterschied. Das Ziel der Liebe ist immer eine Erbauung. Selbst das Gerichtswort in der Bibel, es gibt ja verschiedene Worte, die die Bibel verwendet, in den meisten Kontexten, wenn es um Gericht geht, geht es auch um eine Auferbauung und Besserung. Wenn Paulus zum Beispiel an die Gemeinden schreibt, dass es Leute gibt, die schwer gesündigt haben und das wird einfach toleriert und sie müssen rausgeworfen werden, dann sagt er, damit sie gerettet werden. Sie erleiden zwar ein Stück weit Schaden und es geht ihnen innerlich nicht gut, aber er tut das, damit sie am Ende zur Vernunft kommen und gerettet werden. Das Ziel ist also auch bei Paulus in jeder Ermahnung eine Auferbauung und keine Verurteilung. Wir haben nicht das Recht zu verurteilen. Dieses Recht steht dir nicht zu. Wen du verurteilst, dessen Urteil kommt auf dich selbst zurück. Wir müssen uns ermahnen und zurechtweisen, in den Kontexten, besonders wo wir Beziehung pflegen, aber immer mit dem Ziel einer Auferbauung. Und diesen positiven Aspekt hier bei Paulus finde ich total cool, wie er das allein in den ersten Versen schreibt. Wie er ihnen vermittelt, nicht einfach nur, hey, ich habe euch lieb, aber puh, ihr seid ein hoffnungsloser Fall, sondern er sagt, ich glaube an euch. Ich glaube, dass ihr als Gemeinde ein Licht sein könnt in dieser Welt. Ich glaube, dass Gott was mit euch vorhat, weil ich an einen Gott glaube, der Gutes tut. Gerade an die älteren Semester unter uns. Seid ihr Ermutiger für die jungen Leute? Oder wollt ihr ihnen klar machen, dass ihr es besser wisst? Das ist ein Unterschied. Du kannst dein Wissen nutzen, das du aneignest, um Menschen zu ermutigen oder sie klein zu drücken. Dieselben Kompetenzen, die du hast, die du gelernt hast, kannst du nutzen, um Menschen aufzuerbauen oder dich selbst zu erheben. Wofür entscheidest du dich? Das ist eine wichtige Frage. Und wir haben vorher schon die ganzen Leiter auf der Bühne gehabt und wir haben gesehen, wie ein Stab übergeben wird in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, dass das teilweise nur geschehen kann, weil Ermutigung geschehen ist. Weil ganz ehrlich, viele dieser Jobs überlegt man sich sehr gut, ob man die machen möchte. Und ich glaube nicht, so wie ich die Leute hier kenne, und ich kenne einige von denen ziemlich gut, dass sie sagen, sie haben hier irgendwie einen Geltungsdrang oder wollen halt Karriere machen oder sowas. Ja? In der deutschen Kirche ist nicht so viel Geld zu holen, also Karriere gibt es woanders besser. In Amerika ist das vielleicht anders. Afrika auch. Also es geht da nicht um Karriere, das heißt, es gibt Jobs, die sind schon an sich schwer genug. Wisst ihr, wie viel Leiter, und ich meine nicht nur in Gemeinden, sondern ich meine auch in Betrieben, ich meine auch Politiker, wie viel Leiter tragen müssen? Wie viel Häme und Spott und schlaflose Nächte die ertragen müssen, einfach nur, weil sie sich entschieden haben, Verantwortung zu übernehmen? Was, wenn wir Ermutiger sind in dieser Welt, bevor wir Ermahner sind? Und Paulus ermahnt auch, aber er startet mit Ermutigung. Was, wenn wir zuerst dafür bekannt sind, Ermutiger zu sein und dann dafür bekannt sind, auch eine Stimme der Vernunft zu sein? Das wäre doch was, oder? Und ich glaube, das ist das Herz von Jesus. Jesus sieht den Sünder an und spricht ihm zuerst Vergebung zu und sagt dann, geh hin und sündige nicht mehr. Nicht andersrum. Er sagt nicht, geh hin und sündige nicht mehr, in 2 Wochen komme ich nochmal. Und wenn du es geschafft hast, spreche ich dir Vergebung zu. Aber genau diese Ermutigung, genau diese Freisetzung, die Jesus diesen Leuten zuspricht, ermöglicht erst überhaupt die Besserung. Das ist das Wesen des Evangeliums, sonst bräuchten wir das Kreuz nicht und den Heiligen Geist. Sonst würde das Gesetz genügen zur Besserung. Aber es genügt nicht. Die Anklage und der Befehl sind nicht ausreichend zur Besserung, sondern die Vergebung und die Liebe Gottes bringen die Besserung. Liebe spricht und denkt positiv. Und das sage ich als jemand, der eher ein melancholischer Mensch ist. Also ich bin jetzt niemand, der freudig auf jeden Zug aufspringt, irgendwie der an mir vorbeifährt. Ja, ich bin auch ein kritisch denkender Mensch. Aber auch ich musste lernen, gerade auch im theologischen Bereich, mich vielleicht zuerst daran zu freuen, wenn jemand sagt, er glaubt an Jesus, bevor ich mir überlege, aber was, wenn der eine andere Theologie hat als ich? Versteht ihr? Das ist doch das Wesen von Liebe. Warum können wir uns nicht erst freuen und dann fragen und dann hinterfragen und vielleicht auch kritisieren? Warum haben manche von uns diesen Geist der Kritik, der sagt, erst will ich wissen, ob du auf der richtigen Spur bist und davor lasse ich keine Freude zu? Ich glaube, dass Paulus das anders macht. Und ich glaube auch, dass Paulus selbst mit den Gemeinden, die wirklich drunter und drüber waren, unter anderem Korinth war wirklich drunter und drüber, dass selbst mit diesen Gemeinden Paulus am Ende sagt, und ich habe trotzdem Hoffnung. Und trotzdem sehe ich die Dinge positiv und ihr habt eine gute Zukunft für euch. Wir lesen weiter, die Verse 7 und 8. Es ist ja nur billig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage. Sowohl in meinen Banden als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums, damit ihr alle mit mir der Gnade teilhaftig seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Auch hier wieder sehr persönliche Worte, so persönlich wird das fast in keinem Brief, wie Paulus wirklich sein Herz ausschüttet und sagt, oh, ich habe euch so im Herzen. Sagt das ruhig mal, Menschen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ja, klar, wir sind Deutsch, ne, und jedes Wort ist teuer und so. Und lieber wir bilden dann ein Wort, Schifffahrtskapitäns, Kajüten, Anstrich. Ne? Haben wir ein Wort und keine Leerzeichen. Das ist auch ein bisschen deutsches Denken und deutsche Sprache. Warum nicht einfach mal das Überflüssige aussprechen? Ich meine, vielleicht könnten die Philipper schon kapieren. Ja gut, Paulus, wir haben schon kapiert, du magst uns ja. Okay, danke. Ja. Und er sagt es nochmal. Ja. Er sagt, ich habe euch so in meinem Herzen und Gott ist mein Zeuge, ja, dass mich wirklich verlangt nach euch in der Liebe Jesu Christi. Es ist doch cool, wenn ein Lob nicht nur dann ausgesprochen wird, wenn man wirklich was Brillantes getan hat, sondern wenn ein Zuspruch kommt, der nicht daran gemessen wird, wie gut der andere ist, sondern wie sehr ich ihn liebe. Und wenn das bei dir verknüpft ist, dann hast du vielleicht ein Problem. Wenn du nur dann Menschen lieben kannst, wenn sie performen, wenn du nur dann Menschen lieben kannst, wenn sie nach deiner Pfeife tanzen, dann ist es keine Liebe. Wenn du Menschen lieben kannst, auch wenn sie nicht performen, wenn du Menschen lieben kannst, auch wenn sie nicht Brillanz zeigen und du dennoch etwas Gutes zusprechen kannst, wächst etwas von der Liebe Gottes in diesem Menschen, denn das ist das Wesen der Gnade. Gnade gibt eine Liebe, die ohne Performance funktioniert. Die Liebe Jesu Christi am Kreuz ist eine Liebe, die eine reine Geschenkesliebe war, ohne die Performance der Menschen vorauszusetzen. Wir lesen weiter, Verse 9 und 11, also 9 bis 11. Und um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr reich werde an Erkenntnis und allem Empfindungsvermögen, damit ihr zu prüfen vermögt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Jesu Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Ehre und zum Lobe Gottes. Das sind die letzten Verse für heute und an denen möchte ich mich jetzt auch am Ende ein bisschen aufhalten. Paulus sagt, nicht nur ich habe Liebe und oh, ich bin so toll. Es gibt ja auch so Leute, die sind dann nur noch bei sich. Oh, ich spüre so viel Liebe und die Außenwelt gibt es gar nicht mehr. Ja? Nur noch ich und meine Liebe. Ja? Und ich könnte Blumen streuen. Und auch in diesem Schwärmerischen kann man den Blick für das andere verlieren. Das macht Paulus nicht. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr Anteil habt an dieser Liebe. Ich wünsche mir für euch, dass ihr dieselbe Liebe Gottes erfahrt und dass sie gemehrt wird. Und das Interessante hier ist, dass er nicht einfach nur sagt, ich wünsche mir, dass ihr mehr Liebe habt. Punkt. Sondern hier kommt dieses Komische, dass eure Liebe reich werde an Erkenntnis. Ich habe mir den Text nicht ausgesucht, aber ich liebe immer solche Verse, weil ich bin ja so ein Denkermensch. Und immer wenn sowas mit Erkenntnis und Wissen vorkommt, denke ich mir, oh, danke, dass du mir erlaubst, meinen Kopf zu benutzen. Ja, so. Sehr hilfreich für mich. Das Interessante hier ist Folgendes. Liebe und Erkenntnis geht zusammen. Das ist meine Überzeugung. Liebe ohne Erkenntnis ist Emotionalität. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch beim Verliebtsein am Anfang. Das ist zwar eine sehr intensive Liebe, aber die ist noch nicht so reich an Erkenntnis. Also da ist es relativ einfach zu lieben, weil man weiß nicht so viel vom anderen. Und man hat vielleicht nicht so viel Erfahrung gemacht. Und das ist dann relativ einfach, sage ich mal, zu sagen, ach okay, ich werfe mich auf meine Emotionen. Liebe ohne Erkenntnis ist aber auch sehr flüchtig. Also Liebe, die nicht Dinge auch festmacht und ergreift und auch Dinge ganz nüchtern anschaut, die ist flüchtig oder auch realitätsflüchtig. Andersrum, Erkenntnis ohne Liebe ist langweilig, dröge, trocken und verurteilend. Ist so ein Vorwurf, den wir manchmal kriegen, gerade aus dem Pfingstbereich, wenn wir so unsere Seminare halten. So, ja, das ganze Gedöns mit Wissen und so, es braucht doch nur die Bibel und den Heiligen Geist. Weiß ich nicht. Es braucht maßgeblich die Bibel und den Heiligen Geist. Es gibt so einen Witz, wo ein Prediger sagt zu seinem Kollegen, also ich bereite meine Predigten nie vor, weil ich brauche nur die Bibel und den Heiligen Geist. Und er gibt mir auf der Bühne immer alles, was ich brauche. Dann sagt sein Kollege, ja, dann hoffe ich mal, dass er dir nicht beim nächsten Mal sagt, du böser und fauler Knecht. Ne, also ich glaube, das ist kein Widerspruch. Ja? Das wird oft in Widerspruch gebracht, ja, entweder du bist so im Heiligen Geist und emotional und boah, oder du bist so Theologie und Worte, Wissen. Warum nicht beides? Warum nicht beides sich gegenseitig befruchten lassen, indem wir mit Menschen umgehen? Indem wir sagen, wir schütten unser Herz aus und wir ergreifen eine Liebe, die aber auch tief geht. Die nicht wegschaut von der Wahrheit, die nicht Dinge ausblendet, die nicht unbedacht ist. Und das sagt Jesus ja auch, gerade in Bezug auf seine Nachfolge. Ist ja schön, dass ihr mich liebt, ne, dass ihr mir alle nachrennt. Aber er dreht sich um und sagt, übrigens, wer einen Turm baut, rechnet die Kosten vorher durch. Also Jesus sagt, diese Liebe, die ihr zu mir habt, die ist auch nicht Hals über Kopf, sondern rechnet euch das durch, ob ihr das wirklich tun wollt. Weil dann wird es eine Liebe, die tief geht und die ganzheitlich ist. Eine Liebe, die versteht, ist tiefer als eine Liebe, die nicht versteht. Und ein Verständnis, das aus der Liebe rauskommt, hat mehr Kraft als ein Verständnis ohne Liebe. Und deswegen glaube ich, dass Paulus hier sagt, wenn wir beides nehmen, die Liebe und die Erkenntnis über den anderen, über Gott, über die Wahrheit, dann kommt dabei die Frucht der Gerechtigkeit heraus. Wenn wir uns darauf einlassen zu sagen, wir ergreifen die Agape-Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe Gottes und wir wollen mündig werden und wir wollen reifen, indem wie wir sprechen, denken und handeln, wird eine Frucht dabei entstehen. Das ist für mich total ermutigend. Frucht ist auch keine Performance übrigens. Also Paulus verwendet hier ganz bewusst in seinen Briefen einen Kontrast zwischen den Werken des Fleisches, da ist etwas am Wirken, ja? Da arbeitet jemand auch gegen uns selbst. Und die Frucht des Geistes, die ein Effekt ist von etwas, was viel tiefer liegt, nämlich den Wurzeln eines Baumes. Frucht ist am Ende nur noch ein Zeichen, nicht eine Performance. Du kannst nicht zu deinem Apfelbaum sagen, jetzt Mama, Früchte, sondern du musst gucken, ob der richtig gepflanzt ist. Das ist ein Bild, das sehr simpel ist, aber das die Bibel an mehreren Stellen verwendet. Allein schon in Psalm 1 zum Beispiel. Der Baum, der gepflanzt ist an guten Wassern, der wird Frucht bringen und alles, was er tut, gelingt. Das heißt, Jesus geht es gar nicht so sehr um die Performance, das macht er immer wieder klar, um die Leistung, sondern ihm geht es darum, dass die Werke, die schon wichtig sind, dass sie aus etwas entspringen, was tiefer liegt. Also die Bibel ist nicht gegen Werke, da müssen wir sehr aufpassen. Wir machen da oft so einen Gegensatz Gnade-Werke, den gibt es nur in Bezug auf die Errettung. Werke sind nicht schlecht. Das wäre auch ganz komisch, weil Jesus hat dauernd Werke getan. Wäre irgendwie komisch, wenn wir sagen würden, Werke sind blöd, aber Jesus geht die ganze Zeit umher und macht was. Also Werke sind wichtig. Aber die Bibel lehrt im Neuen Testament, dass die Werke aus etwas Tieferem entspringen als einem Buchstaben. Sie entspringen dem Geist. Sie entspringen dem Wesen Gottes selbst, das in uns gelegt ist und das reift und Gestalt gewinnt bis hin zur Gestalt Jesu Christi. Das ist die Lehre des Neuen Testamentes über die Frucht der Gerechtigkeit. Und wenn wir uns den Galaterbrief anschauen, dann schreibt Paulus dort in Kapitel 5, Vers 22, was diese Frucht ist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Auch interessant, dass er damit startet. Ja? Es scheint so ein Sammelbegriff zu sein, was jetzt kommt. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Also auch hier, die Liebe ist sehr wohl definierbar. Sie ist sehr wohl festmachbar am Wesen Gottes. Wer sagt, er liebt, aber ist ungeduldig, jähzornig, ständig sauer und genervt und hat keinen Frieden, der hat keine Liebe. Denn hier steht, was diese Frucht des Geistes ist. Das ist das, was dabei rauskommt. Wenn wir die Liebe und die Erkenntnis Gottes ernst nehmen und ergreifen, und das Coole ist, in allen anderen Religionen ist das eine alleinige Frage von Disziplin. Und das kann man erreichen mit Disziplin. Versteht mich nicht falsch. Also wir dürfen doch nicht irgendwie ein falsches Denken haben, nur die Christen sind gute Menschen und alle anderen sind böse. Das ist Quatsch. Die meisten guten Dinge auf der Welt, würde ich mal behaupten, werden nicht nur von Christen getan. Der Unterschied hier ist, dass diese Dinge, die in den anderen Religionen entstehen, auf einem Selbstgerechtigkeitsverständnis beruhen, das zerbricht, sobald ich nicht mehr diese Leistung bringen kann. Ich darf mich also nur gut fühlen, solange ich das tue. Und in der Bibel ist es genau andersrum. Ich darf mich erst gut fühlen, frei werden, Vergebung empfangen und Liebe, und dann wird das dabei rauskommen. Und damit ist das echt. Weil es losgelöst ist von mir selbst als Person und nicht mehr abhängig ist von dem, wie gut oder schlecht ich bin, sondern es ist abhängig von dem, wie nah ich an dem bin, der gut ist. Es ist abhängig davon, wie sehr ich den erkenne, der gut ist. Es ist abhängig davon, wie sehr ich mich auf den einlasse und wie sehr ich mich in seine Arme werfe, zu dem, der gut ist. Wir vermischen das dann manchmal, weil wir wieder anfangen, Gesetze aufzuerlegen und Leuten zu sagen, was sie tun müssen. Das stimmt ja auch ein Stück weit, dass wir nicht einfach alles durchgehen lassen können. Das macht ja Paulus auch nicht. Aber in all dem, wo wir ermahnen und auch handfeste Dinge festmachen müssen, muss uns immer klar sein, was ist die Quelle dieser Dinge. Und deswegen bringt es gar nichts, in der Welt rumzulaufen und Menschen zu sagen, du darfst nicht homosexuell sein oder du darfst nicht saufen oder keine Ahnung was, weil sie haben die Quelle nicht. Was du von diesen Menschen dann erwartest, ist, dass sie das Gesetz erfüllen, ohne den Geist. Unser Auftrag laut dem Korintherbrief ist, uns gegenseitig zu ermahnen und zur Besserung zu bringen. Die Menschen da draußen brauchen die Liebe Gottes. Die Menschen da draußen brauchen den wahren und echten Jesus, den du ihnen zeigst, indem du ihm begegnest. Und wenn wir das tun, wenn wir anfangen, Jesus auszuleben, weil wir Gemeinschaft haben mit Jesus, so wie Paulus sich diese innige Gemeinschaft wünscht mit der Gemeinde, wenn wir Gemeinschaft haben mit Jesus, wenn wir innigste Liebesgemeinschaft haben zu Gott und wenn wir ihn erkennen, wenn wir nicht Kindesgläubige bleiben, die sagen, ja, ist alles ganz einfach, Milch, 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 sondern wenn wir in die Tiefe einsteigen und merken, es reift etwas in uns, so wie der Hebräerbrief das beschreibt, dass wir irgendwann Fleisch zu uns nehmen und dass wir wachsen in der Erkenntnis, dann werden wir am Ende damit Gott ehren. Ich glaube, es gibt nichts, was Gott so sehr ehrt, wie wenn ein Mensch diese Liebe auslebt und wenn er gefragt wird, warum er das tut, auf Gott verweist. Was könnte Gott mehr ehren, als zu sagen, wir tun die besten Dinge in dieser Welt und nehmen keine Ehre dafür? Wir tun die großartigsten Dinge. Wir behandeln die Menschen so gut es geht. Und am Ende sagen wir, so wie Jesus einmal beschreibt, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur das getan, was uns aufgetragen wurde. Was man auch in Kontext setzen muss. Wir sind nicht nur Knechte. Jesus sagt, wir sind seine Freunde, seine Kinder. Aber in diesem Kontext ist die Haltung richtig. Wenn wir am Ende sprechen, Gott, wir sind unnütze Knechte gewesen, wir haben nur das getan, was uns aufgetragen wurde. Ich finde das so eine befreiende Sicht, auch gerade für unsere neuen Leiter, die eintreten in diesen Dienst. Mich befreit das total. Und es ist auch so, ne, es gibt starke Kritik in meinem Dienst, den ich tue und viele Hasskommentare und keine Ahnung was. Und es gibt auch viele Leute, die einen auf ein Podest stellen wollen. Und was ich dann oft sage ist, danke, ich mache einfach meinen Job. Das ist mein Job, den hat mir Gott gegeben. Das ist meine Aufgabe. Die mache ich so gut es geht. That's it. Und alles andere liegt in meinem Glauben, darauf zu vertrauen, dass das, was ich da tue, weil es aus dem Wesen Gottes kommt, wirklich etwas bewegen wird. Lass uns gemeinsam aufstehen noch für ein paar Lieder am Ende dieses Gottesdienstes. Und ich ermutige dich, auch jetzt in dieser Lobpreiszeit, damit anzufangen, was Paulus gemacht hat. Fang an zu danken, Gott zu loben und ihn ins Zentrum zu stellen. Und allein dieser Schritt wird dir helfen zu sehen, da ist ein großartiger Gott, der uns liebt. Da ist ein großartiger Gott, der einen guten Plan hat. Da ist ein großartiger Gott, der auch in das hineinsieht, mit dem du heute gekommen bist und was dich beschwert. Und er zieht sich nicht zurück. Auch er ist nicht derjenige, der zuerst Anklage bringt, sondern was er zuerst bringt, ist seinen Sohn, den er dir wieder und wieder vor Augen malt. Amen.